Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck und Ladies and Gentlemen, here are the Hockey Buddies, Christoph Fetzer und Tom Kanzok. Servus Tom.
Hallo Christoph.
Und die,
ich habe noch jemanden mitgebracht.
Genau, und die emotionalsten Teil der Begrüßung hebe ich mir für unseren zusätzlichen Gast heute auf. And making his first appearance on the podcast, number 34, Daniel Weinberger. Servus Daniel.
Schönen guten Abend.
Wir sind heute mal zu dritt. Also wir haben uns gedacht, wir haben uns ja letztes Mal auch schon, gesagt, Daniel, wir laden dich mal ein, weil wir deine Arbeit auch verfolgen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen dich mit und quatschen ein bisschen über Eishockey. Man kann dir auf Twitter folgen unter @danielt_w. Und deine Arbeit unter anderem liest man unter 5plusspieldauer.com.
Richtig.
Ja, erzähl ein bisschen was über dich. Was arbeitest du im Eishockey? Wie bist du zum Eishockey gekommen? Denn ja, Tom hat ja so eine besondere Beziehung auch zu dir, weil ihr beide euch sehr analytisch mit diesem Sport beschäftigt.
Ja, also ich bin zum Eishockey gekommen als Kind, als Fan hier aus der Gegend. Also ich komme aus Heidelberg, also natürlich mit Bezug zu Mannheim. Und ich habe dann auch eine Weile lang selbst gespielt und als ich im Studium angefangen habe, hatte ich dann irgendwann die Idee, dass man ja ein bisschen analytischer an das Ganze herangehen könnte und habe mich da mal, per Zufall bin ich auf ein paar Sachen gestoßen, habe mich dann eingelesen und dann irgendwann gedacht, ja, das kann ich ja irgendwie auch selbst. Und ja, das habe ich dann, ja, wie lange habe ich geblockt? Irgendwie 3 Jahre, glaube ich, aktiv. Und jetzt weniger aktiv. Also nur noch sporadisch eigentlich.
Weil du jetzt mittlerweile mit diesen Zahlen was anderes anstellst.
Ja, genau. Ich habe das Ganze jetzt profitabler gemacht, sagen wir es mal so. Ich habe zu dieser Saison angefangen, bei ein bisschen für Davos zu arbeiten. Also den Hockeyclub Davos in der Schweizer NLA, werden einige vielleicht kennen. Vom Spengler Cup zum Beispiel. Und dafür, für die mache ich ein paar Analysen.
Das heißt, du bist der Stats-Guy vom HC Davos?
Ja, als Beschreiber ist das sicher nicht falsch, aber der Ausdruck gefällt mir nicht ganz so.
Okay,
aber,
warum?
Ja, im Prinzip ist es richtig.
Warum gefällt dir der Ausdruck nicht?
Ja, es wirkt halt so ein bisschen reduktiv halt, das ist so ein bisschen. Also es kommt ja irgendwie aus der Diskussion auf Twitter immer auch, und dann hast du so Stats Guys gegen Scouts und so als Diskussion. Und diese Gegenüberstellung gefällt mir eigentlich nicht so. Also ich habe dann lieber, weiß nicht, Analyst oder sowas, aber das ist nur so was Persönliches. Also wichtig ist das eigentlich nicht, wie man es nennt.
Das heißt, du schaust dir einerseits natürlich Zahlen an, analysierst, aber gleichzeitig ja hast du den Eye-Test ja zusätzlich. Deswegen gefällt dir die Gegenüberstellung nicht, oder was ist? Der Stats Guy ist dann einfach so ein bisschen plakativer. Also ich bezeichne den Tom ja auch als Stats Guy. Ist ja auch unser Stats Guy hier.
Eben deswegen, also es ist, ja, im Prinzip stimmt schon. Also ich beschäftige mich natürlich schon hauptsächlich mit Statistiken, beziehungsweise sagen wir es mal so, das ist der Teil, den ich mache, den sonst keiner macht, weil Video gucken und daraus ein bisschen was, darüber dann ein bisschen was erzählen, das kann natürlich jeder in einem professionellen Eishockey-Club, aber das mit den Statistiken ist halt der Teil, den sonst niemand kann, den ich kann.
Tom, magst du den Ausdruck Statistik eigentlich auch nicht?
Doch, ich mag ihn eher mehr, weil ich, glaube ich, dann, das unterscheidet Daniel und mich dann wahrscheinlich mehr. Ich ja doch eher noch derjenige bin, der dann mehr Video guckt und so ein paar Statistiken führt. Und Daniel ist ja dann wirklich so, dass er intensiv auch trackt und dort sitzt. Und bei dir sind es hauptsächlich Zone-Entries und Exits, ne?
Ja, hauptsächlich, ja. Das ist der größte Teil. Ich habe natürlich, es sind noch einige andere Sachen mit drin, aber das ist der Großteil und eigentlich auch der wichtigste Teil von dem, was ich so tracke.
Dann haben wir doch gleich mal ein konkretes Thema. Zone Entries und Zone Exits. Wie machst du das? Machst du das live bei den Spielen? Schaust du dir die Videos an?
Also, auf was achtest du da? Live geht überhaupt nicht. Ich brauche Videos, weil ich wenn du die Ereignisse so intensiv trackst wie ich, dann kommen am Ende irgendwie so 700 oder so pro Spiel raus. Und da kannst du denken, dass du das nicht irgendwie parallel zum Spiel, also einfach so nebenher eingeben kannst, sondern ich weiß nicht wie oft, ich habe noch nicht mitgezählt, aber irgendwie, ich schätze mal so alle 3-4 Sekunden muss ich das Spiel unterbrechen, was eintippen und dann eben weiterlaufen lassen.
Okay, heißt, was sind die verschiedenen Events, die verschiedenen Anlässe, die du trackst?
Also ich tracke Zone Exits, also wie die Mannschaft und der Spieler im Speziellen aus der eigenen Zone rauskommt, also den Puck über die blaue Linie rausbringt, ob das jetzt mit Scheibenkontrolle ist, ohne Scheibenkontrolle, also ob er sie einfach raushaut, ob es ein Icing ist oder sonst was. Zone Entries, wie man ins gegnerische Drittel reinkommt, also entsprechend das andere und dann das gleiche für den Gegner natürlich. Und dann ja Schüsse, die Pässe, die zu den Schüssen führen und noch. Also das Ganze hauptsächlich bei 5 gegen 5 und dann halt noch ein paar Sachen im Powerplay und in Unterzahl. Ja, und dann, das kommt dann ungefähr so, ja, immer so zwischen 600 und 800 Ereignissen komme ich da raus bei.
Also unfassbar zeitaufwendig.
Ja, also es dauert schon so, wenn ich mir Mühe gebe und wenn ich es konzentriert mache, so 3-4 Stunden.
Okay. Ich habe mal zum Spaß ein paar Spiele der Eisbären getrackt, aber nur auf Corsi. Und das geht ja eigentlich ganz gut so mit Live-Tracken. Also da hat man dann vielleicht die Abweichung so um vielleicht 5-10 Events, wenn man jetzt nicht ganz gut aufpasst. Aber ich glaube dann gerade, wenn es so Richtung Entries geht oder die Pässe zu Schüssen und sowas, dann wird es ja schon intensiver, dass man nochmal zurückspringen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Vorteil, den ich jetzt halt habe, ist, dass ich jetzt 50 Hauptrundenspiele von Davos gesehen habe. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr auf die Spielernummern zu gucken, sondern ich erkenne die Spieler jetzt einfach so auch. Das ist der Vorteil. Das heißt, es geht jetzt entsprechend deutlich schneller als am Anfang der Saison, als ich noch dachte, ja, okay, wer ist das jetzt? Und dann muss ich wieder nachgucken und dann muss ich aufs Line-Up-Sheet gucken, weil man die Nummer von dem einen Spieler nicht sehen kann. Und dann denke ich, okay, aber der ist in der Reihe mit dem und dem, also muss es der sein. Und so. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, deswegen geht es schon ein bisschen schneller. Aber es ist, also je mehr Events du machst, irgendwann, also ich glaube, ja, selbst Corsi wäre, da gehst du, glaube ich, schon an die Grenze, wenn du wirklich alle 6 Spieler beziehungsweise 5 Spieler aufzeichnen willst, da gehst du dann, glaube ich, wirklich schon an die Grenze, wenn du es live machen willst. Und alles, was drüber hinausgeht, denke ich, ist also schon ziemlich anspruchsvoll. Ist fast unmöglich, das dann noch korrekt zu machen, wenn du es wirklich live machen willst.
Ich würde ganz gern bei Zone Entries und Exits bleiben. Ja, weil ich glaube, dass das so ein Thema ist, was gerade in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist. Wenn man jetzt nicht ausgerechnet dir folgt oder anderen Analysten, die so auf Hockey-Twitter rumlaufen. Und ich glaube, selbst da ist es jetzt auch nicht so ein großes Thema, weil das nicht so viele Leute in der großen Öffentlichkeit machen.
Also selbst in Nordamerika nicht, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass du jetzt in jedem billigen Spielbericht keine Ahnung, irgendjemand vom St. Louis Herald oder so schreibt, da auch diese Stats finden kannst, sondern die sind auch dort noch relativ selten.
Aber dann erklär uns doch vielleicht mal, warum das wichtig ist und was man aus den Zahlen lernen kann.
Warum das wichtig ist. Es ist, ich meine, einerseits sollte es relativ intuitiv sein, dass du merkst, wenn Spieler die Scheibe tief spielen, dass es eigentlich zu weniger Schüssen führt, als wenn du mit Scheibenkontrolle, also ein Pass, oder du läufst die Scheibe über die blaue Linie. Also dann hast du den Puck ja immer noch, wenn du im gegnerischen Drittel drin bist. Und dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass ein Schuss kommt, weil wenn du die Scheibe tief spielst, musst du ja erstmal wieder erobern. Und das ist manchmal, je nachdem, wie gut du das machst, ist das dann auch mehr oder weniger einfach. Und daher, also es führt zu mehr Chancen, also Schüssen, und da auf lange Sicht gesehen auch zu mehr Chancen und dadurch zu mehr Toren, und deswegen ist es auch relativ nützlich, das aufzuzeichnen. Weil du dadurch siehst, wer sich quasi mehr Chancen erarbeitet, irgendwie zu Schüssen zu kommen. Und das dann eben weiterführst. Und für Zone Exits gilt mehr oder weniger das Gleiche. Also wenn du, also Effekt setzt halt einfach ein bisschen früher an. Also quasi, wenn du die Scheibe irgendwie immer nur einfach rausspielst, was ja viele Verteidiger leider heute immer noch machen, dann muss die Scheibe in der neutralen Zone zurückerobern oder je nachdem, wie weit in der gegnerischen Zone zurückerobern. Und das ist einfach eine wesentlich weniger produktive Strategie. Und das aufzuzeichnen und zu wissen, welche Spieler das gut machen, welche Spieler es nicht gut machen, welche Teams das gut machen und ja, in welchen bestimmten Unterstrategien das besser klappt und weniger gut klappt, ist etwas hilfreicher, als einfach nur auf die Schüsse zu gucken, weil wenn du nur die Schüsse hast oder sagen wir mal die Tore hast, dann hast du ja eigentlich nur das, ich sag mal, Resultat. Also du weißt, was passiert ist, aber du weißt nicht wirklich irgendwie, wie es dazu gekommen ist. Du hast keine genaue Erklärung, an der du dich jetzt festhalten kannst, mit der du vielleicht auch einem Trainer helfen kannst, weil wenn du ihm jetzt einfach nur ein Schussdifferenzial zeigst, also Corsi zeigst von dem Spiel, dann sagt er ja, okay, die waren schlechter, aber kannst du mir jetzt auch sagen, warum? Und dann sitzt du da und denkst dir, also ich habe meine Theorien, aber belegen kann ich sie nicht. Und so mit Zone Exits und Zone Entries und auch mit weiterführendem Kram kannst du das dann auch auch ein Stück weit erklären, und das ist dann auch für die interessant, also auch für Trainer interessanter.
Siehst du jetzt in dieser Saison in der NLA eine klare Korrelation zwischen der Anzahl von Controls, Exits und Entries und auch der Tabellenplatzierung, dem Erfolg des Teams?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht die ganze NLA tracke. Ich analysiere nur die Spiele von Davos. Mhm. Das heißt, ich sehe, wer gegen Davos gut ist und gegen wen Davos gut ist, quasi. Wie die in den anderen Spielen sind, wüsste ich jetzt nicht. Also ich kann es mir irgendwie zusammenreimen, aber das wäre dann auch nicht wirklich, das wäre nicht wirklich ehrlich, wenn ich da jetzt eine Antwort geben könnte, weil ich weiß es schlicht einfach nicht.
Aber und die Teams, die gegen Davos gut sind in der Beziehung, Exits und Entries, schneiden die auch in der Tabelle besser ab?
Ja, auf jeden Fall.
Schon.
Also, das siehst du auch, wenn Teams wie zum Beispiel Zürich kommt oder so, dann merkst du einfach, dass das eine hervorragende Mannschaft ist. Und das ist auch einer der wenigen, also du merkst es auch allein schon vom Gefühl her, wenn du das Spiel bloß guckst, merkst du auch, dass das eine der wenigen Mannschaften ist, wo du wirklich sagst, die spielen sich auch mal mehr Chancen raus als Davos, und dann denkst du, dann sind sie auch besser. Oder beziehungsweise sind sie auf dem ähnlichen Niveau, und da sie sehr gut in der Tabelle dastehen, gehe ich davon aus, dass sie das gegen andere Gegner auch machen.
Ich habe witzigerweise zuletzt zwei Spiele gesehen, die das, was du sagst, ja jetzt nicht unbedingt ad absurdum führen, aber ich hatte mich letzte Woche da auch mal damit beschäftigt. Ich habe so ein bisschen, also nicht so konzentriert, wie du das machst, sondern live im Stadion mitgetrackt beim Spiel München gegen Augsburg. Also Titelverteidiger und jetzt ja auch wieder Hauptrundenerster gegen Sechster, was Controlled Zone Entries anbelangt. Allerdings nicht irgendwie abgestuft 5 gegen 5
oder Überzahl. Auf beiden Seiten oder nur?
Auf beiden Seiten, ja, auf beiden Seiten. Aber das war tatsächlich so, ich habe so einen Zettel gehabt und habe dann Striche gemacht, wenn eine Mannschaft kontrolliert, also mit dem Pass oder mit der Scheibe am Schläger in die Zone reingekommen ist. Ich war jetzt in dem Fall nicht meine Hauptaufgabe bei dem Spiel, aber mich hat es einfach interessiert und habe dann halt gesehen, dass München im ersten Drittel hat, glaube ich, dreimal so viele Controlled Zone Entries wie Augsburg, aber an den klaren Torchancen hätte ich jetzt eher gesagt, Augsburg ist überlegen, weil es die halt irgendwie geschafft haben, jedes Mal, wenn sie tatsächlich mit kontrolliert ins gegnerische Drittel gekommen sind, war es irgendwie ein 2-1, weil sie halt irgendwie einen schnellen Konter gespielt haben oder so. Also da hat dann das Konterteam Augsburg, so das Scheibenbesitzteam München, ziemlich hinters Licht geführt. Und weiteres Beispiel, auch sehr witzig, jetzt am Sonntag Ingolstadt gegen Köln. Alle Tore, glaube ich, von Ingolstadt nach halt wirklich teilweise unmotivierten Dump-Ins. Und dann halt hinterhergegangen, entweder halt in den Vorcheck oder einmal war es sogar einfach ein Dump-In, weil sie wechseln wollten, die Ingolstädter, und haben dann gemerkt, hoppla, da könnte noch was gehen, weil die Kölner halt hinten die Scheibe vertändelt haben, haben sich dann das Ding geholt und haben dann das Tor gemacht. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das dafür spricht, dass man vielleicht eher seltener kontrolliert ins Drittel kommen soll. Aber ich finde es ganz interessant, dass es halt in einzelnen Spielen dann durchaus auch mal andere Strategien geben kann. Andererseits ist es natürlich auch so, München ist Erster und Köln ist Vierter und wahrscheinlich sind schon auch in der DEL, kenne ich jetzt keinen, der es wirklich trackt, aber die Mannschaften, die halt vorne stehen, sind einfach auch die
also ja, eins vorneweg, ich meine, ja. Der Plural von Anekdote ist ja nicht Daten. Also von daher, du kannst, also es ist natürlich eine nette Geschichte und also ich nehme dir das alles rein ab und das, also da will ich gar nicht widersprechen. Und so Vorkommnisse gibt es halt auch einfach häufiger und es gibt sicher auch Strategien, die darauf ausgelegt sind, dass du auch mit weniger, also dass du auch mit weniger kontrollierten Entries Schüsse und Chancen produzieren kannst. Das will ich gar nicht abstreiten. Das ist halt nur so eine, es ist wie mit Corsi eigentlich an und für sich hast du es, je mehr, also es ist so eine Durchschnittssache, dass du gibst dir einfach eine bessere Chance und auf Dauer setzt sich das dann halt einfach durch. Und das merkst du ja mit München auch. Also auf Dauer setzen die sich halt einfach durch. Klar, verlieren die gegen Augsburg oder die verlieren mal gegen, was weiß ich, verlieren mal gegen jeden. Und verlieren viermal gegen Köln, glaube ich sogar.
Aber immer relativ deutlich gegen Bremerhaven, glaube ich auch, ne?
Ja, eben. Aber auf Dauer setzt sich das dann halt schon durch. Und das sieht man dann ja auch in der Tabelle. Also am Ende war es jetzt zwar noch relativ knapp, weil Mannheim auch ein sehr gutes Team ist, aber die stehen schon verdient da oben. Und das hat auch damit zu tun, dass sie halt wissen, dass sie halt gut durch die neutrale Zone durchkommen. Und das merkst du ihnen ja auch am Kader an. Also das ist ja auch das ist ja auch kein Kader, der nur mit Grindern vollgestopft ist, sondern das sind alles Leute, die mit der Scheibe was anfangen können und teilweise auch einen guten Speed haben, um durch die neutrale Zone zu kommen.
Selbst die Grinder in Anführungsstrichen im Münchner Kader können mit der Scheibe umgehen, so wie Pinisotto. Der wäre jetzt vielleicht könnte man vielleicht noch am ehesten als Grinder bezeichnen, aber der kann ja auch was an der Scheibe, also auf
die. Das ist ja der Nordamerika-Grinder und in Europa ist er dann halt normaler Leistungsträger und guter Eishockeyspieler.
Ja. Ich finde die Diskussion insgesamt halt einfach interessant. Ich beschäftige mich auch im Fußball mit dem Thema. Da hast du auch mal die Frage Ballbesitz, wie wichtig ist das? Und natürlich kannst du die Ballbesitz nicht mit Scheibenbesitz, Ballbesitz im Fußball nicht mit Scheibenbesitz im Eishockey 1:1 vergleichen. Aber ich finde es auch immer wieder interessant, dass es halt einfach, ja, Gegenstrategien gibt, die funktionieren, die wahrscheinlich auch in einer kompletten Playoff-Serie funktionieren würden. Ich habe jetzt auch teilweise in dieser DEL-Saison gesehen, dass manche Mannschaften, dass halt so eine Dominanz einfach auch halt eine Krux sein kann, ja. Und also entweder ein zu harter Vorcheck, also dass man da ausgehebelt wird, oder eben halt zu viel, ja, jetzt mal zu viel Kontrolle fast schon, ja. Und witzigerweise eben die Augsburger, die ich ja jetzt, glaube ich, wissen die Hörer jetzt schon, die ich in der Saison halt relativ oft gesehen habe, gegen Nürnberg beim 4-0-Sieg haben sie halt den etwas zu harten und vielleicht zu stürmischen Vorcheck der Ice Tigers einfach bestraft und gegen München, das Spiel haben sie dann im Endeffekt nach Penaltyschießen verloren, aber fand ich es da eben auch auffällig, dass da ein klarer Vorteil bei München war, was eben die Scheibenkontrolle und das kontrollierte Aufbauspiel anbelangt, aber eben Augsburg sich mit seiner eigenen Spielweise auch die Chancen eben dann erarbeitet hat.
Es ist auch ein Stück weit sicher dadurch geschuldet, dass Augsburg auch wahrscheinlich ich will nicht wissen, wie viel kleineres Budget hat als München. Und wenn du das halt hast, dann kannst du dich halt nicht auf Spieler verlassen, die ich sag mal alles können, sondern musst du halt eine Mannschaft schlau zusammenstellen. Das scheinen sie jetzt gemacht zu haben. Und wenn du dann ein gutes System hast, was auch gut umgesetzt wird, dann kann es auch auf etwas unkonventionellere Weise funktionieren, wobei ich jetzt trotzdem dabei bleiben würde, dass wenn du jetzt quasi München irgendwie 10-mal gegen Augsburg spielen lässt, dass dann trotzdem sich München am Ende eben einfach durchsetzt. Und das liegt dann halt auch, also die Qualität spielt sich dann am Ende irgendwie doch aus.
Ja, da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Tom, wie kontrolliert kommen denn die Eisbären aus dem eigenen Drittel raus und ins eigene Drittel rein?
Das ist unterschiedlich, also das ist bei den Eisbären, also ich spreche jetzt hier nur über einen Eye-Test halt, also das, was ich sehe. Das ist tatsächlich bei den Eisbären von Spielertyp zu Spielertyp unterschiedlich. Also bei zum Beispiel Jonas Müller Da würde ich schon mal ganz gerne über einen längeren Zeitraum auch mal das tracken. Vielleicht muss ich mich mit Daniel da nochmal genau unterhalten, wie das dann tatsächlich richtig funktioniert im Detail.
Ich nehme 50 Euro die Stunde.
Okay, dann muss ich Blogs lesen, die es so gibt. auf jeden Fall bei Jonas Müller zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass er es tatsächlich am besten aus der Eisbärenmannschaft schafft, den Puck kontrolliert aus der eigenen Zone zu bringen, sei es auf dem Schläger oder durch den Pass. Und ich habe selten Spieler gesehen, die die Scheibe, also vor allem auch Verteidiger, die Scheibe so kontrolliert in die gegnerische Zone bringen. Und das ist bei Jonas Müller, ist mir schon häufiger aufgefallen, hat ja längere Zeit auch auf der rechten Verteidigerseite, also seine schwächere, gespielt mit Schläger in als Linksschütze und hat es halt immer wieder geschafft, die Scheibe auf die Rückhand zu legen und über außen dann in die Zone zu kommen und dann meistens dann auch für Gefahr zu sorgen für eine Schusssituation oder sowas. Aber es gibt dann auch Spieler wie Alex Roach, der jetzt diese Saison ja dazu gekommen ist, der gefühlt bei 9 von 10 Aktionen die Scheibe verspielt oder unkontrolliert aus der Zone rausbringt. Oft versuchen die Eisbären ja auch diesen langen Stretch-Pass durch die neutrale Zone. Das führt dann natürlich auch, Daniel kann da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, aber führt natürlich dann auch häufiger zu Scheibenverlusten. Und ich weiß gar nicht, wie bezeichnet ihr denn dann, wenn ihr Zone-Entries, Exits, na gut, bei Entries kann ich es mir irgendwie vorstellen, dass dann entweder ein Scheibenverlust, aber bei Exits dann wahrscheinlich auch einfach als Scheibenverlust dann verwertet, oder? Wenn der Pass aus der eigenen Zone abgefangen wird durch den Gegner?
Ja, also kontrolliert ist, wenn du die Scheibe, also wenn du hinter der blauen Linie auch noch Scheibenkontrolle hast. Und also von daher, wenn jetzt ein Stretch Pass nicht ankommt, dann ist das auch unkontrolliert. Also beziehungsweise ist ein, ich kategoriere das als dann failed controlled. Also dass du es quasi probiert hast, die Scheibe kontrolliert rauszubringen, aber es hat nicht geklappt. Und worauf, also was du gesagt hast, wozu ich noch was sagen wollte, ist, Jonas Müller ist mir bei den, ich glaube, ich hatte letztes Jahr irgendwie am Anfang auch so mal ein paar Spiele von Berlin getrackt. Also einfach so, das war geplant zum größeren Projekt, aus dem da nichts geworden ist. Und da ist der mir auch schon sehr positiv aufgefallen. Also das waren dann auch nur wenige Spiele, also es hat jetzt auch nichts auszusagen, aber es stimmt zumindest mal mit dem überein, was du gesagt hast. Also da ist mir auch wirklich sehr positiv aufgefallen.
Wenn du ein Team hast, das... Ja,
sorry, mach du, Christoph.
Wenn du Daniel ein Team hast, das sehr also gut ist in der Beziehung, ja, also kontrolliert rauskommt aus dem eigenen Drittel und kontrolliert reinkommt ins gegnerische Drittel, klar, das hängt mit der Qualität der Spieler auch zusammen, wie gut die in der Scheibe sind, aber ja, wie viel ist daran auch Struktur und System? Denn es gibt ja auch Strategien, Laufwege vorher festzulegen, von dem Bulli weg zum Beispiel im eigenen Drittel und da halt tatsächlich auch Spielzüge ja vorher zu planen, die dann, wenn sie wirklich gut ausgeführt werden, auch funktionieren. Also ich sehe tatsächlich auch in der DEL echt viele Teams, wo ich mir oft auch mal denke, okay, was ist das jetzt? Ja, also das ist Scheibe raus und dann irgendwie halt mal schauen, wie man durch die neutrale Zone kommt und dann vielleicht nochmal tief gespielt hinterher marschiert und dann halt vielleicht ploppt sie dann irgendwie raus vor das Tor in den Slot, dann kannst du schießen. Also es gibt's echt oft und dann denke ich mir manchmal, boah, das hat alles, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ich meine, ich bin halt immer im Stadion und muss gleichzeitig reden, also das ist nicht so einfach, aber manchmal ist es tatsächlich auch auffällig, dass das halt irgendwie ein klares System hat, wie eine Mannschaft aus dem eigenen Drittel rauskommt und teilweise auch mal den Vorcheck-Druck rausnimmt und so weiter. Also wie viel ist Qualität der Spieler und wie viel ist auch ja Struktur, Plan?
Struktur ist für mich jetzt ein bisschen ein schweres Wort da, aber Plan vor allem trifft eigentlich relativ gut, weil ich glaube, es kommt, also natürlich haben Trainer irgendwie eine gewisse Vorstellung davon und viele nordamerikanische Trainer haben halt einfach diese Vorstellung, dass halt, wenn im Zweifelsfall einfach rausbolzen und das setzt sich dann halt schon durch und dann kriegen die Spieler die Anweisung und die machen das dann halt auch so, wenn sie es so gesagt kriegen. Und ich denke, das hat sicher einerseits mit Taktik zu tun, andererseits ist es aber einfach eine Frage der Anweisung, die man den Spielern gibt, dass sie ihnen quasi dass du ihnen sagst, sie sollen die Scheibe auch ruhig mal auf dem Schläger behalten und versuchen, einen kontrollierten Spielzug zu machen. Also versuchen, einen Pass aus dem eigenen Drittel rauszuspielen und nicht einfach bei der erstbesten Gelegenheit, wenn man ein kleines bisschen unter Druck kommt, einfach die Scheibe rauszuhauen. Also für mich hat das viel damit zu tun. Also es gibt sicher Spieler, die halt einfach besser sind und die das deswegen auch besser umsetzen können. Aber ich glaube, dass es vor allem in der DL auch einfach sehr viele Spieler gibt, die kriegen das einfach vom Trainer verordnet und dann machen sie es halt, weil sie wissen, wenn sie es nicht machen und es geht schief, das ist ja immer das Problem. Wenn es schief geht und du hast was Kreatives probiert und es geht schief, dann sitzt ja der Trainer natürlich sofort im Nacken. Und deswegen halten die sich dann halt auch einfach an die Regeln. Und ja, was jetzt Spielzüge und so angeht, klar, da wird sich ja auch viel eingeübt. Aber ich denke, das hat mehr mit so einer, ja, ich würde so eine allgemeine Einstellung nennen, zu tun, meiner Meinung nach.
Mhm. Weil so ein prominentes Beispiel aus der NHL war PK Subban in der letzten Saison oder generell in seiner Zeit in Montreal. Ne? Ist ja auch bekannterweise ein Spieler, der gerne das Risiko nutzt und vielleicht auch mal einen riskanten Ansatz des Breakouts wählt, beispielsweise, wenn er dann auch mal die Pirouette um den vorcheckenden Stürmer macht oder so. Und hatte dann in der letzten Saison, das hatte ich über einen Podcast, der sich hauptsächlich mit den Canadiens beschäftigt, gehört, hatte er ligaweit die meisten Dumpouts aus der eigenen Zone kurz vor Saisonende, also kurz bevor er sich, glaube ich, verletzt hatte. Und das ist ja dann auch, also im Endeffekt, sein Spielstil quasi komplett auf damals Michel Therrien runter reduziert und das, was ihn ja eigentlich stark macht und vielleicht auch hervorhebt im Vergleich zu anderen Verteidigern, dann halt vernachlässigt und eher unkontrolliert die Scheibe aus dem eigenen Drittel gespielt und ja, dann quasi halt auch den Puckbesitz hergegeben und in der Regel war ja dann Montreal auch relativ schnell dann wieder in der eigenen Defensive gefangen und konnte gar nicht so viel nach vorne machen.
Ja, das, ich weiß jetzt nicht, ob, also, ich meine, ich glaube das jetzt mal, so, dass das stimmt, ich kann es mir gut vorstellen bei Terrier, also, da, so in die Richtung hört man ja eigentlich auch viel.
Ja.
Daniel, was ist denn für dich ein guter Spielaufbau des Verteidigers? Denn wir haben ja zum Beispiel einen DL so Spielertypen wie zum Beispiel Jesse Blacker, der auch aus Nordamerika gekommen ist, am Anfang halt irgendwie sehr spektakulär, unglaublich viel versucht, auch in der eigenen Zone die Scheibe eben am Schläger rauszubringen, dann öfter auch mal hängen geblieben. Wir haben Verteidiger wie Sean Lalonde, der ist jetzt wieder punktbester Verteidiger der Liga gewesen in dieser Hauptrunde, hat die meisten Tore geschossen, aber jetzt erst im letzten Spiel gegen München verliert er halt einfach beim Spielaufbau hinter dem eigenen Tor die Scheibe und es fällt ein Gegentor. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man sich so die allgemeinen Meinungen anhört, was ist denn jetzt ein guter Verteidiger? Dann wird oft einfach auf die Punktezahl geschaut oder was weiß ich, auf die Tore. Gott. Ja.
Plus, Minus.
Nein, aber Verteidiger des Jahres. Ich könnte mir vorstellen, dass Sean Lalonde Verteidiger des Jahres wird in der DEL. Und das wäre eigentlich echt ein Wahnsinn. Das ist natürlich ein guter Offensivverteidiger, aber ja, das ist auch ein Thema, über das ich mir in der Saison relativ viele Gedanken gemacht habe. Auf was schaust du beim Spielaufbau von Verteidigern?
Also, was ist jetzt genau die Frage? Weil du hast angefangen mit, was ist ein guter Spielaufbau und jetzt am Ende geht es um, wie beurteilt man Verteidiger? Welche Frage willst du zuerst beantwortet haben?
Was ist ein guter Spielaufbau?
Ja, das ist eine langweilige Antwort, weil das ist extrem situativ. Also, ich meine, es kommt ja immer darauf an, wo du gerade bist und vor allem auch, was deine Mitspieler machen. Ich meine, wenn du viel Support tief in deiner eigenen Zone hast, dann kannst du natürlich einen kurzen Pass spielen und dann kommt der Breakout ins Laufen. Wenn du keinen Support hast, dann musst du schauen, was du irgendwie anstellen kannst, wenn zwei Vorchecker kommen und es steht niemand frei.
Und wie beurteilst du einen guten Verteidiger?
Also meiner Meinung nach hat ich kann mit Punkten bei Verteidigern relativ wenig anfangen. Ich sehe das einerseits nur als Indikator dafür. Es ist halt ein schwacher Indikator, aber es ist ein Stück weit auch ein Indikator. Wenn ein Verteidiger viele Punkte macht, dann heißt das schon ein Stück weit, dass er auch was mit der Scheibe anfangen kann. Shea Weber ist jetzt vielleicht ein Gegenbeispiel, weil der seine Punkte im Powerplay macht durch einen guten Schuss und ja, nicht viel anderes. Danke. Aber die meisten Verteidiger, die Punkte haben, können mit der Scheibe schon was anfangen und deswegen ist es schon kein schlechter Indikator, aber meiner Meinung nach sind die, es läuft beim Beurteilen von Verteidigern viel schief. Also das Wichtigste, was ein Verteidiger meiner Meinung nach zu tun hat, ist zu verhindern, dass der Gegner kontrolliert in die eigene, also kontrolliert ins Drittel reinkommt. Das heißt, das Verteidigen der eigenen blauen Linie mehr oder weniger. Dann natürlich Verteidigen in der eigenen Zone, aber das ist häufig auch sehr subjektiv, wie man das beurteilt. Und dann eben im Spielaufbau konstruktiv zu sein. Und da gibt es dann halt schon ja gewisse Kriterien, dass er einfach sagen muss, ja, wenn er keinen guten Pass anbringt und wenn er die Scheibe immer nur raushaut, dann kann er noch so schön vorm Tor aufräumen, dann ist er trotzdem immer ein schlechter Verteidiger, weil wenn er die Scheibe raushaut, dann kommt der Gegner gleich wieder. Und dann kann er wieder vorm Tor aufräumen und dann denkst du irgendwann, ja, okay, was hat's jetzt gebracht? Also deswegen, meiner Meinung nach, musst du ich kann mit dem, was viele Leute über Verteidiger urteilen, nicht viel anfangen, wenn ich es mal so sagen darf.
Also doch Abelshauser, Tom. Doch Abelshauser, ganz einfach.
Ja, als
ziemlich viel Verteidiger in München gesehen.
Aber hat die zweitbeste Plus-Minus-Statistik der DEL-Saison mit plus 24, also und dann ist er mit Dustin Friesen zusammen, also das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf jeden Fall. Aber Abelshauser hat mehr Punkte, also Abelshauser. Die Plus-Minus,
wen hast du, Profil der DEL. Wen hast du Kopf-an-Kopf-Rennen? Wen? Abelshauser
und? Mit Dustin Friesen.
Okay, gut.
Weil Dustin Friesen hat plus 25, das finde ich ganz stark.
Ja, wobei, also Abelshauser ist halt einer, der erstes punktet, der Tore schießt, der aber auch, wie es Daniel jetzt auch gesagt hat, aufräumen kann vor dem Tor, aber dann halt auch die Scheibe kontrolliert rausbringt. Also das ist schon ein ganz gutes Gesamtpaket, würde ich sagen. Und die Zahl, die ich mir jetzt in letzter Zeit auch öfter mal ein bisschen angeschaut habe, also wenn jetzt einer wie Jeff Likens zum Beispiel bei den Grizzlies Wolfsburg bei einem defensiv starken Team die meisten Assists unter den Verteidigern hat, dann ist das ja für mich auch ein Indikator, dass er einerseits natürlich defensiv gut steht und defensiv seinen Job macht, aber andererseits halt auch die Scheibe kontrolliert rausbringt. Insofern, da glaube ich, sind die Assist-Zahlen schon ein Indikator.
Bei etwas Positives über Plus-Minus sollte ich eigentlich auch noch sagen, oder? Also allein schon, ein bisschen Kontroverse reinzubringen.
Plus-Minus ist hier total verhasst. Total.
Komplett. Ich bin auch kein Fan davon, absolut nicht. Und also vor allem nicht, wie es von vielen Leuten benutzt wird, die sich das nicht einfach angucken und dann sagen, er ist ein guter Zwei-Wege-Spieler. Und dann da graust es mir dann auch daran vor. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht schlecht. Also im Prinzip zu schauen, ich meine, die Umsetzung ist jetzt ein bisschen scheiße, weil du ja im Powerplay und Unterzahl noch dazu nimmst, irgendwie die Hälfte, jeweils die Hälfte, was ja irgendwie scheiße ist. Aber allein mal zu gucken, wer bei mehr Toren auf dem Eis ist, vom eigenen Team als vom Gegner, ist generell besser. Das ist ja generell keine schlechte Idee. Das einzige Problem ist, dass du die Statistik halt nicht gebrauchen kannst, wenn du weniger als, was weiß ich, 100 oder 150 Spieler hast und dann wechseln die Leute, die halt häufig Teams und so, und das ist dann eigentlich das Problem damit. Weil, also wie gesagt, im Grunde genommen ist die Idee dahinter ist ja eigentlich schon korrekt und das will man ja eigentlich mit Corsi auch jeweils approximieren. Du sagst ja nicht, wir wollen Corsi, weil wir es geil finden, wenn Leute mehr aufs Tor schießen als der Gegner, sondern du benutzt ja Corsi, weil du sagst, okay, wenn man mehr aufs Tor schießt als der Gegner, heißt das, dass man in Zukunft auch mehr Tore schießt als der Gegner. Und das ist das Ziel. Deswegen, also das wollte ich einfach nochmal positiv über die Idee hinter Plus-Minus gesagt haben.
Aber dann ist es ja doch geiler, wenn man mehr aufs Tor schießt als der Gegner.
Ja, aber das ist nicht das Ziel. Also quasi, zum Beispiel bei so Sportarten wie Basketball kannst du so eine Plus-Minus-Statistik durchaus gut gebrauchen, weil du dort einfach genügend Ereignisse hast. Und das stabilisiert sich dann schnell genug. Das einzige Problem ist, dass im Eishockey, also das klingt, es werden einfach zu wenig Tore geschossen, also dafür, dass wir uns nur auf Tore verlassen können in der Beurteilung. Das ist das große Problem damit.
Ja, die Aussagekraft von Corsi und Fenwick, was ja im Grunde das eine nimmt halt nur geblockte Schüsse raus, ist halt gerade in dieser Beurteilung, wer ist offensiv, defensiv stärker oder schwächer, wie du sagst, eigentlich deutlich aussagekräftiger, weil es halt wirklich darum geht, auch, also ich meine, wer aufs Tor schießt, hat ja auch den Puck vorher. Also man sagt ja nicht umsonst, dass es Puckbesitzzahlen sind und Puckpossession halt. Und ich finde, bei Plus Minus das große Problem ist, wenn wir jetzt ein Spiel haben, das geht 4-0 aus und eine Reihe ist halt bei jedem der 4 Gegentore auf meistens immer 5-5, hat die Reihe halt -4, aber es sagt halt nichts über die anderen drei Reihen des Teams aus. Also wenn die Reihe, die auf dem Eis stand bei den 4 Gegentoren, jetzt aber beispielsweise das Corsi-Percentage vor irgendwie, weiß ich nicht, 52% oder sagen wir mal übertrieben 70% hatte, also permanent Puckbesitz, dann haben sie ja irgendeinen anderen Fehler gemacht, um die Gegentore zu bekommen. Und wenn jetzt mache ich mal ein Beispiel noch komplizierter, wenn jetzt die anderen drei Reihen permanent 40% Corsi-4-Percentage haben, also eigentlich die ganze Zeit in ihrem eigenen Drittel gespielt haben, aber kein Gegentor bekommen haben, dann haben sie am Ende des Spiels eine +-0 und meine erste Reihe hat eine -4 und dann heißt es doch aber trotzdem, wenn ich das Spiel sehe, wenn ich vielleicht dann auch auf Corsi gucken kann, dann kann ich ja sagen, okay, die haben 4 Fehler gemacht, 4 Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, aber plus minus ist scheiße, aber eigentlich haben sie ja zumindest was Puckbesitz angeht und was, wie du sagst, was zukünftige Tore ja voraussagen kann, dann eigentlich einen guten Job gemacht.
Also ja, insofern. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin jetzt absolut, also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass man das jetzt benutzen sollte. Meine einzige Aussage war, dass quasi wichtig ist zu sagen, dass die Idee dahinter eigentlich schon sinnvoll ist. Nur das Problem eben einfach sind, dass es zu wenig Tore gibt, um es jetzt wirklich einigermaßen sinnvollen Zeitrahmen benutzen zu können. Also du musst halt, ob du jetzt das Spiel als Fan analysierst oder ob du jetzt irgendwie ein Manager bist und so und dir neue Spieler holen willst, du kannst halt nicht einfach sagen, ja, okay, keine Ahnung, ob der Spieler jetzt gut oder schlecht ist, wir müssen einfach noch 100 Spiele warten. Das kann sich halt niemand erlauben. Sondern du musst es halt einfach auf weniger Spielen stützen. Und dann kriegst du halt riesige Probleme, wenn du Plus Minus nimmst.
Ja, weil es halt brutal variieren kann von einer zur nächsten Saison, ne?
Ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem, ja.
Und wenn wir uns jetzt die Plus-Minus-Statistik der DEL anschauen, nach dieser Saison, fasst es doch eigentlich so dieses Dilemma ganz gut zusammen, oder? Also erstens hast du halt da vorne fast nur Spieler des EHC Red Bull München.
Keine Mannheimer?
Mannheim, nee. Also du hast unter den ersten, was sind das, 15 nur Münchner, Nürnberger und Ingolstädter. Wie die Ingolstädter da hinkommen, ist ja auch Wahnsinn. Also dass irgendwie Dustin Friesen da mit drin hängt in der Plus-Minus-Statistik.
Das kann ich dir recht einfach erklären.
Ja, also ich kann es mir auch einfach erklären. Aber also ich lass mich das noch zu Ende führen. Du hast mit Yannick Seidenberg hast du halt einen vorne, bei dem du sagen kannst, natürlich, ja, es ist ein super Zwei-Wege-Spieler, der weiß, was er vor dem eigenen Tor zu tun hat und auch vor dem gegnerischen. Aber du siehst halt da auch, das ist halt auch keine individuelle Statistik oder keine reine individuelle Statistik. Es hat auch eine Teamstatistik. Also Seidenberg wäre halt, wenn er jetzt in Bremerhaven spielen würde, halt nicht auf eins da. Und dann wäre aber der gleiche Spielertyp.
Ja.
Exakt der gleiche Spielertyp.
Absolut richtig. Das ist absolut richtig.
Ja. Und Ingolstadt?
Ja, erklärt mir mal Ingolstadt ganz einfach.
Ingolstadt ist scheiße bei Special Teams und sehr gut bei 5-5 beim Torverhältnis und deswegen sind da viele Ingolstädter oben. Ja. Weil also selbst wenn du irgendwie Unterzahltore massiv kriegst und selbst keine schießt, dann überwiegen die 5-5 Tore dann doch hauptsächlich.
Ja. Bei der Plus-Minus-Statistik. Ja. Viertmeister Tore geschossen, auch die Ingolstädter. Aber also ja, schlecht, also die drittmeisten Gegentore unter den Playoff-Teams hat Ingolstadt und trotzdem haben sie da in der Plus-Minus-Statistik drei Spieler unter den ersten 20. Insofern, da täuscht sie halt. Also
ich glaube, wir können festhalten, dass man Plus-Minus auch immer im Kontext sehen sollte. Okay. Also dass jetzt bei Krefeld wahrscheinlich kaum einer eine sehr gute Plus-Minus haben wird, bei was haben die -53 generelle Tordifferenz über die gesamte Saison ist ja dann, sollte relativ logisch sein. Und trotzdem würde Mark Mancari wahrscheinlich bei 10 anderen DEL-Teams auch ganz gut unterkommen und würde wahrscheinlich auch mit Kusshand bei manchen Teams genommen werden.
Deswegen wäre meine Hauptargumentation auch dafür, dass du, wenn du nichts anderes hast, was ja bei der DEL leider der Fall ist, du hast ja nichts anderes außer Tore, in den Statistiken, die aufgezeichnet werden, meine ich, dass wenn du nichts anderes hast, dann musst du halt, also auf individuelle, für individuelle Spieler meine ich jetzt, dann musst du es halt so, ja, ich sag mal, sauber machen wie möglich und dann halt sagen, okay, wir nehmen die das Torverhältnis bei 5 gegen 5 und setzen das relativ zum Rest vom Team. Und dann hast du was, was zwar auch sehr, zufallsbefangen ist, weil es einfach wenig Spiele sind, aber immerhin was, was einigermaßen sauber ist. Und vor allem, du hast auch immerhin den Faktor rausgenommen, für welches Team er spielt. Also wenn jemand bei Krefeld irgendwie eine Minus, also eine knapp negative Plus-Minus-Statistik hat, dann ist das ja immer noch einigermaßen respektabel. Im Gegensatz dazu, wenn du halt bei Minus, keine Ahnung, 50 liegst oder wo, was weiß ich, wo die stecken.
Schlechteste Plus-Minus-Wert in der Liga? Hast du einen Tipp, Tom?
Von allen Spielern?
Ja, ja.
Ich hatte es eben offen.
Jerome Sampson, minus 24. Wobei du bei der DL ja wieder auch nicht weiß, sind da jetzt tatsächlich auch alle Tore erfasst oder fällt dann mal ein Spieler komplett wieder aus der Statistik raus oder
ja. Ja, aber mal Jerome Sampson würdest du wahrscheinlich auch bei anderen Teams unterkriegen.
Ja, aber
er dann also wenn eventuell, was hat er letztes Jahr in München gehabt?
Besser war er da bin ich mir sicher.
Oh ne, Hauptrunde minus 2. Jerome Sampson ist scheiße.
Na, weil du gerade gesagt hast auch Mancury und zum Beispiel, also das da finde ich es dann wieder ganz witzig, Mancury und Rosa hinten drin bei den bei der Plus-Minus-Statistik. Also ich glaube, es hat auch einen Grund, zum Beispiel, weiß ich nicht, ob es die reine nur die Plus-Minus-Statistik ist, aber das hat auch einen Grund, warum jetzt Mancury nicht mehr in Augsburg spielt und Rosa halt nicht mehr in Wolfsburg spielt.
Das kann sicher sein, ja.
Wir sind defensiv nicht verlässlich genug.
Unter anderem, ja. Denke ich schon. Ja. Also, ja. Klar können jetzt die Krefelder sagen, sie haben jetzt irgendwie Rosa aus Wolfsburg und Mancury aus Augsburg und Klubertanz aus Nürnberg geholt vor der Saison. Aber ja, gibt ja auch einen Grund, warum Augsburg, Wolfsburg und Nürnberg die drei Spieler abgegeben hat.
Ja.
Daniel, ich glaube, wir müssen dich einfach nochmal einladen, mindestens einmal oder ein paar Mal. Und wenn du Zeit hättest, wäre das super und halt auch so ein paar andere Dinge besprechen. Expected Goals finde ich zum Beispiel sehr interessant.
Wollt ihr nicht erstmal die Reaktion von den Zuhörern abwarten,
nee,
ob die das auch so sehen?
Nee, also da bin ich echt, also wenn die jetzt natürlich sagen, nie wieder, dann machen wir uns nochmal Gedanken, aber eigentlich geht es Tom und mir ja auch darum, einfach über Eishockey zu sprechen. Und wem es gefällt, schön. Wem es nicht gefällt, der kann sich Fußball-Podcasts zum Beispiel anhören oder so. Aber also gerade das ist doch auch der interessante Ansatz, dass du einerseits die Zahlen analysieren kannst und auch solltest, aber also, oder würdest du mir da widersprechen, Daniel, es geht ja nicht nur um die Zahlen, sondern also ein Spieler ist ja mehr als die Zahlen, die er aufruft.
Ja, als die Zahlen, die wir jetzt aktuell haben, ja. Okay. Im Grunde genommen sind wir alle nur Zahlen. Nuller und Einser in der DNA. Aber darum soll es nicht gehen. Was ich halt allgemein noch sagen wollte, wenn du, das gilt ja aber auch für alle Leute, die sich eigentlich mit Statistiken im Eishockey und im Sport allgemein befassen, denen ist, also es gibt, glaube ich, wirklich niemanden, der sagt, man muss die Statistiken sind super und man soll sich nur darauf verlassen und alles andere ist scheiße. Das gibt's, glaube ich, einfach nicht. Sondern jeder, der sich tiefer mit Statistiken beschäftigt, dem ist auch klar, dass du einerseits musst du es in eine sinnvolle Sprache umwandeln können. Also zum Beispiel das, was ich mache, das bringt, also wenn ich dem Trainer einfach nur meine ein paar Tabellen zeige, dann kann er damit nichts anfangen, sondern es geht darum, dass ich einen Bericht schreibe und mit dem er auch, also in Worten, mit denen er auch was anfangen kann. Und also das ist jedem klar, dass das so sein muss.
Lass es vielleicht zum Abschluss nochmal so
ein. Nur guckst.
Jetzt warst du kurz weg, Daniel. Bist du wieder da?
Ja.
Seid ihr da, beide?
Bei mir ist er noch da.
Okay. Christoph? Gut. Ja, ja. Irgendwie habe ich
ja.
Daniel jetzt gerade nicht gehört. Warst du fertig mit der Aussage oder warst du. Warst du fertig mit deinem Punkt, Daniel? Oder?
Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
Okay.
Sagen wir einfach mal ja. War eh nicht wichtig.
Doch. Aber du hattest ja den Kern der Aussage auch schon am Anfang genannt.
Ja, genau. Also, ich bin durch.
Lass uns aber grundsätzlich, weil jetzt die Playoffs angehen, vielleicht dann einfach auch nochmal insgesamt auf die DEL blicken, auf die Situation vor den Playoffs. Tom, gibt es sowas, was dir so ganz speziell im Herzen liegt vor diesen Playoffs?
Ich würde es sehr langweilig finden, wenn die vier, die jetzt oben stehen, das Halbfinale bestreiten würden. Also wenn das Halbfinale irgendwie München, Mannheim, Nürnberg und Köln sein würde. Aber ich würde es sehr spannend finden, wenn vielleicht einer der irgendein Ausreißer damit reinrutscht, sei es Augsburg, von mir aus auch gerne Bremerhaven, würde ich sehr interessant finden, einfach aus Zuschauersicht und aus Sensationslust würde ich das sehr spannend finden. Aber auch wenn die vier das machen, am Ende unter sich ausmachen, dann ist es vielleicht auch leistungsgerecht und spiegelt dann dem wider, was die vier da in der Hauptrunde dieses Jahr gezeigt haben. Mhm. Es ist ja jetzt das erste Mal seit 9 Jahren, dass wir 3 Teams mit über 100 Punkten am Ende der Hauptrunde haben. Und vor 9 Jahren waren es auch noch 15 Teams. Also ist schon eine sehr starke Spitzengruppe da oben. Und Köln fehlen ja auch nur 3 Punkte bis zur 100. Da fehlten nur 3 Punkte bis zur 100. Also das ist schon, wird schon spannend. Aber DL, ja, wie gesagt.
DL ist wie überall, die Mittelschicht bricht weg.
Ja.
Naja, aber wenn du jetzt Wolfsburg schon als und Augsburg als Mittelschicht bezeichnest, dann
Augsburg, erwarte ich... Wolfsburg nicht.
Nicht.
Nee, Wolfsburg gehört meiner Meinung nach eher zu den Top 4 dazu. Ja. Und Augsburg und Ingolstadt sind so mehr oder weniger die Mittelschicht und danach kommt ja der ganze Rest irgendwie. Ja.
Aber es ist auch nicht mehr, ich glaube, du hattest auch vor Daniel vor Monaten oder irgendwie so Mitte der Saison auch so mal die Liga so eingeteilt, dass erst die Münchner kommen, dann irgendwie 3 oder 4 Mannschaften. Ich glaube, dann halt eben die 3, die jetzt dahinter stehen und Wolfsburg wahrscheinlich noch mit dazu. Und dann so ein bisschen der Rest. Die 3-Klassen-Gesellschaft, hast du es, glaube ich, damals bezeichnet. Die sehe ich jetzt aktuell tatsächlich auch nicht mehr. Also ich fand es lange sehr, sehr beachtlich, wie unaufgeregt eigentlich die Münchner durch die Liga gegangen sind und alles einfach halt gewonnen haben oder halt immer Erster waren. Aber jetzt hinten raus, ja, ist ja eigentlich eher der Fehler der Adler Mannheim, dass sie jetzt diesen ersten Platz wieder hergegeben haben und nicht die Leistung des RC Red Bull München. Also ich habe bei allen Vieren, ehrlich gesagt, die vorne stehen, so mehr oder weniger große Fragezeichen schon. Und ich glaube nicht, dass die 4 im Halbfinale dann stehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da Wolfsburg wieder ins Halbfinale kommt. Vielleicht selbst sogar Augsburg, Nürnberg. Weiß nicht. Es ist halt auch immer dann das Problem der kleineren Mannschaften, der hinter den Top 4 ist, halt einfach... Die können sie in 1, 2 Spielen vielleicht dann schon nochmal abrufen gegen die Top-Teams, aber es ist halt dann immer die 7er-Serie und dann wird es
also
halt
Augsburg
schwer.
Gegen Nürnberg finde ich ziemlich spannend.
Ja, finde ich auch spannend. Es wird eine super, also ich, da wäre ich überrascht, wenn es nur über 5 Spiele gehen würde. Also
ich meine, die einzige Hoffnung, die Augsburg ja quasi hat, ist, wenn sie Nürnberg, also wenn sie die ganzen Spieler von Nürnberg mal auf die Strafbank locken können und dann haben sie eine gute Chance. Sonst. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber Nürnberg hat dafür ja auch die entsprechenden Spieler, die für prädestiniert sind, viel auf die Strafbank zu gehen.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, und bei den Haien muss ich echt sagen, das können wir vielleicht noch kurz aufgreifen, Torwartspiel. Also ich habe die Haie jetzt am Sonntag in Ingolstadt gesehen und ja, da waren schon echt brutale Fehler dabei, brutale Abwehrfehler. Einfach auch ganz schwaches Verhalten mit der Scheibe im eigenen Drittel, fahrig. Also da war zwar jetzt schon klar, dass die Vierter werden, aber die haben sie die letzten 3 verloren, genau. Davor haben sie gegen München verloren, davor haben sie dann gegen Wolfsburg verloren. Und ich habe mir da gegen Ingolstadt echt auch gedacht, vielleicht hat da Wessler auch über die Saison nur darüber hinweggetäuscht, dass die Defensive gar nicht so stark ist. Denn da war ja dann schon Nussow drin gegen Ingolstadt, eines der wenigen Spieler, die er bekommen hat. Und der machte halt dann, also war jetzt keiner drin dabei, wo ich sagen musste, muss er unbedingt halten, aber Wessler hätte vielleicht dann doch 2 davon gehabt. oder drei. Und dann sieht das halt auf einmal schon wieder komplett anders aus mit einem anderen Torwart. Aber Wessler wird ja auch spielen in den Playoffs. Nur diese, ich habe schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass diese sehr starke Defensive, die Kölner haben, mit knapp über 2 Gegentoren in der kompletten Saison, und Wessler hat ja einen Gegentorschnitt von 1,87, dass es halt einfach auch sehr, sehr viel mit Gustav Wessler zu tun hat.
1,87. Carey Price-Effekt.
Sozusagen.
Also ich glaube, dass Köln, also meiner Meinung nach ist Köln ohne Gustav Wesslauer irgendwie ja ein Team, was irgendwo so, ja, vielleicht bei Ingolstadt und Augsburg so dazugehört. Und nicht, ja, definitiv nicht unter die besten Teams. Also das Problem ist halt, oder beziehungsweise Problem, wenn du Kölner bist, ist natürlich das Tolle, dass Gustav Wesslauer einfach wirklich fantastisch ist. Also da gibt es halt nichts dran rumzusagen. Und wenn er spielt, dann gehören sie halt allein schon wegen dem eben da oben dazu.
Kein anderer. Das
Gegenstück dazu wären dann die Adler Mannheim als Frage.
Ja,
ein so Stück gut weit, trotz ein Stück, ja, des Goaltendings.
Ja, leider, ich weiß auch nicht, was mit Dennis Endres los ist. So alt ist er ja noch gar nicht, dass er jetzt irgendwie einbrechen könnte. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Ausnahme, aber diese Saison war definitiv wahrscheinlich, also sehr enttäuschend für ihn. Hat sich ein bisschen runterkorrigiert, wenn ich auf meine Statistiken gucke. Ich glaube, bis vor letztem Jahr war er noch irgendwie mit Felix Brückmann einer der besten deutschen Torhüter, so auf Dauer gesehen. Und jetzt ist er irgendwie nur durch die schlechte Saison, jetzt ist er irgendwie total ins Mittelmaß abgerutscht.
Jetzt Karriere hat er nach, also laut DL-Datenarchiv, 91,1% Fangquote. Nur in der Hauptrunde.
Okay.
DL-Gesamt sind 91,4. Also.
Okay, also noch. Das ist jetzt diese Saison die Hauptrunde.
Nee, das ist seine komplette DL-Karriere.
Ja, eben, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Elite Prospects gucke, dann hast du von 2012 an hast du 92,6, 92,1, 92 glatt, 93 letztes Jahr und jetzt irgendwas bei 90,3. Also das sticht klar raus. Und ich kann für Mannheim nur hoffen und für ihn auch eigentlich nur hoffen, dass das jetzt wirklich nur eine Ausnahme ist, weil das ist definitiv nicht irgendwie ein Nummer 1 Torwart für Deutschland. Wobei das ist ja eh nur Timo Pielmeier, also von daher.
Ja, der kann ja auch 100 Spiele im Jahr machen, das ist ja kein Thema. Der wird ja nicht müde.
Genau. Kannst du jedes Mal spielen lassen, dann das ist so ein bisschen der Jonathan Quick von der DL. Der profitiert auch immer noch von seinem einen Riesen, der wirklich fantastisch war, seinen einen Riesen Playoff-Run mit Ingolstadt, und seitdem kommt fast gar nichts mehr und alle sagen immer noch, er wäre total spitze.
Ja, für mich ist das Endras. Aber
na wieso, er hat ja die ganze Weile auch mit Mannheim weiterhin gut gespielt.
Das stimmt. Aber er hatte dann, also bei Endras ist es mehr dieses athletische, wie er dann teilweise selbst macht, was manchmal habe ich doch das Gefühl, das liegt dann wie bei Quick am schwächeren Stellungsspiel, dass er dann gezwungen ist, so eine Monsterparade rauszuhauen.
Ja, also ich beurteile ihn ja auch nicht wegen seinem Stil, sondern ich beurteile ihn wirklich nur aufgrund seiner Fangquote, und da ist er halt einfach wirklich sehr gut gewesen die letzten Jahre.
Ja.
Auch wenn er es vielleicht ein bisschen weniger ruhig macht, wie das heute wie man es heute von einem klassischen, also von einem modernen Stil erwartet. Heutzutage Torhüter sind ja meistens einfach groß und deswegen ziemlich statisch und, also nicht statisch, aber ja, immer stehen einfach immer richtig und das war's.
Welcher deutsche Torwart
ist, ganz kommt denn da
in der Beziehung am nächsten an Wessler ran?
Welcher NHL-Goalie an Wessler
ran? Nee, welcher deutsche Torwart, was den Stil anbelangt, am ehesten?
Stil?
Ja.
Uff. An Wesslau, welcher deutsche Torwart an Wesslau?
Nein, am ehesten in die Richtung kommt, welcher deutsche Torwart ist denn da zu nennen?
Hinter, also meinst du nur vom Stil her?
Ja, wer spielt auch so ruhig?
Das überlasse ich Tom.
In meinen Positionen, ich würde tatsächlich sagen Brückmann, oder?
Ja. Oder? Oder Niederberger. Ja, Niederberger ist ein bisschen tiefer.
Das aber ist auch das, was mir,
Klammer jetzt, ne?
Aber das ist auch das einfach, was mir bei Wesslau immer, wenn ich ihn gesehen habe, aufgefallen ist. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Tom. Ja. Dass der halt nie einfach, also das ist halt kein Hampler, sondern selbst wenn da auch viermal vor seinem Tor quer gespielt wird, dann ist er halt einmal kurz unten, dann geht er wieder rüber und ist immer in Position eigentlich und auch, ja, deckt viel ab. Und ja, deswegen, mir wäre jetzt in dieser Saison eigentlich Brückmann als am ehesten aufgefallen, der da noch eben einen ähnlichen Stil hat. Diesen modernen Stil, den Daniel eben gerade angesprochen hat.
Wenn wir aber von der Qualität reden, dann ist Brückmann auch definitiv der einzige Torwart in der DL, der meiner Meinung nach irgendwo auch nur in die Nähe von Wetzlar kommt.
Ja.
Also sonst alle, da Endras jetzt weggebrochen ist, Niederberger hat auch keine fantastische Saison gespielt bei Düsseldorf jetzt, im Vergleich zu den letzten beiden. Und ja, weiß ich nicht, wen man da sonst noch nennen sollte. Also da ist Brückmann wirklich der Einzige, der irgendwo noch in die Höhe kommt.
Wer hat den Brückmann nochmal gedraftet bei unserem Draft, Tom?
Das hast du.
Hat es einer von uns geschafft, ein rein deutsches Team aufzustellen?
Ja, aber es hat ja halt nichts gebracht. Ich habe mit 170 zu 133 gewonnen.
Du weißt ja, ich habe nicht nach möglichen Fantasy-Punkten aufgestellt.
Dafür kann ich ja nichts.
Daniel.
Aber mir hat dann auch tatsächlich geholfen, dass, wenn ich das kurz anschneiden darf, ja. Dass Köln ja dann doch eine recht schwache Defensive hat und viele Schüsse zulässt. Das hat dir bei Brückmann dann leider nicht geholfen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Insofern hast du mit Wetzlar natürlich nicht nur den besseren Torwart gedraftet, sondern auch den besseren Fantasy-Torwart. Aber ich hatte, glaube ich, das rein deutsche Team, oder? Wie war das?
Ja.
Ja, genau. So war's. Daniel, danke dir. War
ja, gerne.
Sehr interessant und wie gesagt, gerne wieder, wenn du Lust hast. Und wie gesagt, die Hörermeinung interessiert uns dann nur peripher. Wir schließen wir mal ab mit der Hockey-Trivia. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig Trivia-Fragen und schauen mal, ob wir sie gegenseitig beantworten können und ob die Hörer sie beantworten können. Wir lassen ein bisschen Zeit nach der Frage für die Hörer, um mitzuraten. Oder mitzuwissen. Tom, hast du eine dabei?
Ja.
Daniel, hast du eine während des Podcasts dir eine überlegt, zufällig?
Ja, ich hab eine, aber lass mich noch ein bisschen dran überlegen. Also okay. Macht ihr beide erstmal zuerst.
Pass auf, dann fragt Tom mich, ich frag Daniel und Daniel fragt Tom.
Ja, super.
Tom, okay. Bitte.
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Erste Hauptrunde seit 08/09 mit mehr als zwei Mannschaften mit über 100 Punkten. In der Hauptrunde 08/09 hatten wir noch 15 Teams in der deutschen Eishockey-Liga. Wer war am Ende der Hauptrunde 2008/2009 Topscorer der DEL?
Danke, dass du mir noch gesagt hast, dass wir 15 Mannschaften hatten. Das war halt 2008/2009. Wir haben immer noch ein bisschen Pause, alle können ein bisschen mittippen, deswegen kann ich auch noch ein bisschen überlegen. 2008/2009 Darren Oliver.
Nein.
Darf ich auch nochmal raten?
Ja.
Pat LeBeau.
Nein. Es war Jason Almer für die Grizzly Adams Wolfsburg mit 64 Punkten in 52 Spielen. Ja. Die Wolfsburger ja damals nur Siebter geworden am Ende der Hauptrunde.
Das war jetzt aber eine leichte Frage.
Ja, ihr seid beide nicht drauf gekommen, also.
War ironisch.
Punkt für mich.
Ironisch. Der Hörer, der das beantwortet, wird eingeladen. Nee, also das ist halt immer gerade so, was Topscorer anbelangt. Wenn ich vor allem mal so 10 Jahre zurückgehe oder knappe 10 Jahre, bin ich echt schwach. Ich muss bloß mal dieses Jahr aufrufen und schauen.
Haben unsere beiden Vermutungen denn damals überhaupt noch in der DEL gespielt? Also waren es vernünftige Vermutungen oder war es total daneben?
Also Darren Oliver ist eher die Frage, ob er schon in der DEL gespielt hat.
Ja, genau. Pat LeBeau, weiß ich nicht, ob der dann noch in der DEL gespielt hat.
Ich wusste halt, dass 2010 war ja die Saison, als dann Augsburg bis ins Finale gekommen ist. Und das war ja dann, das war, glaube ich, die letzte Saison von Oliver in Augsburg.
Hat er lange in Augsburg gespielt? Ist zu der Zeit nicht immer jeder neue Topscorer bei Augsburg immer sofort gegangen?
Ja, genau. Das
ist er
ja,
hat
das
zwei ist Jahre ja, bei Augsburg gespielt.
Genau, das ist ja das Ding. Beachy war dann auch in Augsburg. Talixen ist dann genau weg. Und die sind dann alle eben Ja, gegangen. Likens war damals übrigens 2010 auch in Augsburg in der Verteidigung, als sie Vizemeister geworden sind. Und wer war im Tor?
Das müsste denn das andere sein.
Ja, Endras, klar. Ja, Endras, genau, das war ja sein. War ja sein genialer Playoff-Run damals.
Also Darren Olver ist 0708 nach Deutschland gekommen, hat ja dann für die Fishtown Penguins in der DL2 gespielt. Mhm. Oder damals noch in der zweiten Bundesliga. 0809, in dem Jahr, was wir jetzt hatten, war er noch bei den Straubing Tigers.
Okay.
Und 09, 010 und 1011 hat er dann bei Augsburg gespielt. Und bei Straubing hat er in 35 Spielen nur 11 Punkte machen können, aber dann die Saison darauf 56 Spiele, 60 Punkte, 48 Spiele, 70 Punkte die Saison, bevor er dann nach Berlin gewechselt ist. Also da war so sein Leistungspeak.
Gut. Also, dann stelle ich jetzt Martin eine Frage. Ich hab heute so ein bisschen auch in den Statistiken dieser Saison gewühlt. Ich überlege gerade, welche ich mir raussuche. Eine, die vielleicht irgendwas mit Plus-Minus. Nee. wer ist denn Strafbankkönig dieser DL-Saison geworden, Daniel? Kurze Pause für die Hörer, um mitzuraten. Tick-tack, tick-tack, tick-tack.
Ich habe eine Vermutung.
Ja, gut.
Soll ich sagen, also ja. Jetzt schon oder noch ja, mehr Zeit zum überlegen lassen? Also ich würde David Wolf vermuten.
Vorne dabei, aber ist es nicht ganz.
Ugh.
Es ist Tim Conboy.
Ja, der böse immer Junge.
Immer gut wobei der ja, also das hat, wobei der, und das hat mich da dann schon überrascht, ja nur 34 Spiele gemacht hat. Und 144 Strafminuten und Wolf ist auf 3 mit einer fast kompletten Saison mit 48 Spielen, 137 Strafminuten, dazwischen noch Dave Jarzynski von den Iserlohn Roosters mit 140. Blair Jones hat 30 Spiele gemacht, bis er suspendiert wurde und ist auf Platz 4 dieser Strafenstatistik.
Aber das muss ja geschummelt sein, er muss ja viele 20er und 25er gesammelt haben dafür. Ich glaube, Wolf hat mehr richtige Strafzeiten gesammelt, die er wirklich absitzen musste.
Ja, da ist alles zusammen, da ist alles zusammengezählt natürlich. Ja.
Oh. Marco Pfleger, 51 Spiele, 0 Strafminuten. Das ist die Selkie Trophy dann quasi für die DEL.
Lady Bing.
Lady Bing, genau.
Selkie geben wir trotzdem an Seidenberg, würde ich sagen.
Ja.
Okay, Daniel.
Okay, also meine, man darf auch aus Deutschland rausgehen, oder?
Ja, logisch.
Okay, gut.
Ui.
Keine Angst, es geht nicht in die Schweiz. Beim NHL-Draft 1999
oh Gott.
wurden die Sedins auf 2 und 3 gezogen.
Mhm.
Wer war denn der wahnsinnig tolle Spieler, der auf Platz 1 gezogen wurde? Da hast du kaum was gebracht.
Es war halt, aber kann ich schon? Ja, ne? Eigentlich.
Ja, ja, ja.
Zeit ist schon.
Ich kann noch mal einen Tipp geben, aber dadurch wird es
ja. Halt
wirklich einfach. Er ist ein ziemlicher YouTube-Star.
Nee, hilft mir nicht.
YouTube-Star?
Also von ihm gibt's einen Clip, den wahrscheinlich jeder Eishockey-Fan schon mal gesehen hat.
Oh Gott, ich hätte jetzt Alexi Yashin gesagt, aber das ist, glaube ich, falsch.
Der ist auch älter, meine ich.
Ja.
Ja, Yashin ist YouTube-Clip.
Von einer Aktion, wie er an einem Tor vorbei, wie er am leeren Tor die Scheibe vorbei zieht und im Gegenzug schießt Edmonton dann den Ausgleich.
Ja, ich habe es jetzt gegoogelt. Also ich bin jetzt raus aus der Nummer, aber...
Aber ich weiß es immer noch nicht. Also jetzt müsste ich es wissen, aber.
Aber weißt du, von welchem Clip ich rede?
Ja, den kenne ich. Ja, aber genau. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Okay. Ist es nicht der, war das nicht. Es war irgendwie ein Osteuropäer, oder?
Das ist richtig.
Spielt er noch in der Liga?
Nee.
In der NHL? Nee. Okay. Vielleicht spielt er in Tschechien noch.
Ja,
oder
nee, aber sowas. Mir fällt. Doch, ja, doch, warte. Nee, mir fällt er nicht ein. Mir fällt er nicht ein.
Patrick Stefan.
Genau, ja. Genau, ja.
Wahnsinn.
Der hat es auf. Wie viel NHL-Spiele hat er es gebracht? Na gut, immerhin noch auf 455.
Ja, der war ja auch jetzt schon länger in der Liga. Also ich würde schon sagen.
Ja gut, aber für einen Nummer 1-Pick sind 455 Spiele und 188 Punkte dann wirklich nicht so beeindruckend.
Ja. Sehr schön. Aber mit dem YouTube-Clip hätte man es eigentlich dann wissen müssen.
1999 ja, in Kopf von war den Atlanta die YouTube Thrashers. Star, ist der Schalter für YouTube Star irgendwie, dass der jetzt YouTube-Videos macht oder sowas losgegangen ist?
Ja, deswegen. Nachdem ich gesagt habe, habe ich auch gedacht, ich hätte es vielleicht anders formulieren sollen.
Mhm. Ja.
Gut, schöne Trivia. Dann danke ich euch beiden. Danke an Daniel Weinberger, dass du mit dabei warst. Noch einmal der Hinweis, wer ihm auf Twitter folgen will, macht das bitte unter @DanielT_W. Danke, Daniel.
Richtig. Gerne.
Und Tom Kanzock findet ihr auf Twitter unter @BeatBulette und seine Arbeit unter www.schlittschuhtor.de. Danke, Tom.
Danke. Und den Christoph findet ihr auf Twitter unter @Fetzi6 und hört ihn auf Telekom Eishockey The Zone. Und manchmal auch im Münchner Merkur kann man was von dir lesen. Und heute habe ich gesehen, auf Telekom Eishockey kann man jetzt auch was von dir lesen.
Ja, so ist es. Ich habe was geschrieben zu den Mannschaften, die nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber wenig Daten unterfüttert, also ich weiß nicht, ob es euch beide interessieren wird.
Ja, du hast ein Video von Schlittschuhtor YouTube eingebettet, das habe ich mich sehr gefreut.
So ist es. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.